Hallo und willkommen zum zweiten Chaos Radio auf Radio Darmstadt. In dem Squelcher, das bin ich. Und im Makrotron, der steht hier drüben. Moment. Jetzt hat auch ein Mikro.
Genau. Jo, also ich bin der Makrotron und ja.
Heute wollen wir ein bisschen über das Thema Linux auf der D-Box 2. Manche nennen es auch Tuxbox, aber das mögen ein paar auch wieder nicht. Ja, darüber reden wir auf jeden Fall heute. Da haben wir auch ein paar Gäste. Das sind Derget, ich nenne jetzt mal die Nicknames. Derget, McLean, Willy D. und Hunz. Ja, die Gäste können eigentlich sich mal vorstellen, so, was sie im Projekt so machen. Ja. Wer fängt denn an am besten? Wir sind zusammen mit Derget, oder? Moment. Ja?
Ja, ich bin der Derget. Bin schon fast von Anfang an dabei und ja, was soll ich groß sagen?
Was machst du im Projekt?
Ich habe eine Zeit lang die gesamte Zusammenstellung der Treiber und Programme gemacht und das alles zu einem End-User-fähigen Image aufbereitet.
Über die End-User haben wir es später ja auch noch.
Genau.
Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit McLean, was der so macht. Na, McLean mal als Mikro.
Ja, hallo, also ich bin der McLean und ich develop an Neutrino, das ist eine der Benutzeroberflächen für die D-Box.
Da gibt es ja auch mehrere.
Da gibt es drei Stück insgesamt. Da gibt es LKs, Enigma und halt Neutrino.
Dazu kommen wir ja später noch ein bisschen, aber erst, ja. Wollen wir erst noch mit den Leuten ein bisschen grundsätzlich einführen? Das machen wir gleich noch.
Okay.
Dann kommt jetzt mal Willy D.
Ja, genau, Willy D. Ich komme eigentlich aus einem bisschen anderen Bereich, der sich dann irgendwann mit diesen ganzen Linux D-Box 2 Sachen überschnitten hat. Davon hatten wir es eigentlich letzte Sendung schon ein bisschen nicht erklärt, ein bisschen später noch was dazu, wenn jemand Fragen hat. Ja, was mache ich eigentlich? Ich trinke den Entwicklern die Clubmate weg, mache irgendwelche halboffizielle Miro-Server und ja.
Clubmate.
Ansonsten ärgere ich die Entwickler und sage, das funktioniert doch alles nicht, das ist doch Schrott.
Na, das ist ja wieder sehr nett. Naja.
Ja, bin irgendwie schon, weil ich irgendwie die Leute so nach und nach kennengelernt habe, bin ich wirklich produktiv also man kann es nicht festmachen, irgendwelchen Sachen. Ich bin im Hintergrund manchmal da, manchmal nicht. Und genau.
Als letztes haben wir jetzt noch den Hunz so vorzustellen.
Jo, also ich bin der Hunz und ich bin eigentlich von Anfang an mit dabei. Ich habe so bei die Treiber ein bisschen mitgeschrieben, was DISAC angeht und jo, den ersten Zapper. Mittlerweile mache ich nicht mehr so viel, gerade bei den GUIs und so. Es ist weniger so mein Fall.
Dann haben wir jetzt noch den Obi hier rumsitzen, der will aber nicht ins Mikro, also lassen wir ihn mal hier schön sitzen. Jetzt wollten wir euch mal ein bisschen was über die D-Box an sich erzählen, über das ganze Projekt, weil wir haben uns ja gerade ein bisschen vorgestellt und da wird den Leuten bestimmt nicht klar sein, was es jetzt genau geht, was da passiert im Projekt und warum alles eigentlich so ist, wie es ist. Da wird euch jetzt mal Hunz und wie heißt er?
McLean.
Ja, genau. Würde ich jetzt noch ein bisschen was erzählen. Dann fangen wir an, würde ich mal sagen.
Okay, also ich sage erstmal was zu D-Box 2. Das ist also ein digitaler Receiver. Das gibt es für Kabel und für Satellit. Damit kann man dann also digitale Rundfunk oder Sendungen empfangen. Und die D-Box 2, die entspricht halt eigentlich eher einem kleinen Rechner. Da ist ein schneller Prozessor drin, 66 MHz PowerPC, 32 MB Speicher, sehr gut ausgestattet also. Und daher eignet sich das Gerät sehr gut für Linux, also ein alternatives Betriebssystem.
Was ist denn da so offiziell drauf?
Also offiziell ist da die Software von Beta Research drauf. Das Ding ist in Java geschrieben, daher...
Beta Research, das ist Premiere.
Premiere,
sozusagen, ja.
Der Softwarehersteller, ja. Und daher ist die Software im Original teilweise etwas langsam.
Ja, wobei die Originalsoftware drunterliegend noch ein Unix-System hat. Also es lief schon Unix drauf. Nicht Linux, sondern kommerzielles Unix von Sun, nämlich Chorus OS. Und es wurden da spezielle Treiber für die DVB-Hardware geschrieben. Also DVB ist Digital Video Broadcast. Das ist das digitale Fernsehen im Prinzip. Und hier gibt es spezielle Hardware dafür, die diese DVB-Funktion benutzen kann. Und eine D-Box, ich erkläre jetzt mal ein bisschen den Aufbau. Also man hat hier zum einen den Tuner für Sat oder Kabel, der die Frequenz empfängt. Also man stellt den auf die gewünschte Frequenz ein. und gibt dir noch ein paar Parameter mit, wie zum Beispiel Fehlerkorrektur, weil das digitale Signal wird ja analog übertragen und muss dann demoduliert werden. Und das wird von der Tuner-Einheit vom Frontend gemacht. Daraus kommt dann der Transport-Stream. Das ist ein bis zu 45 Megabit breiter Datenstrom, wo alle Programme drauf sind, die auf diesem Transponder laufen. Also das können so bis zu 12 Programme sein. Und die kommen in dem gleichen Strom. Das heißt, man muss das Programm, das man jetzt sehen will, auswählen. Dafür ist der Demuxer zuständig. Das Ganze ist ein Demultiplexer. Das ist ein Verfahren, dass mehrere Programme über den gleichen Strom übertragen werden. Nennt sich Multiplexing. Also muss das wieder gedemultiplext werden und das jeweilige Programm, das man gerade sehen will, rausgezogen werden. Und dahinter ist dann noch der MPEG-2-Decoder. Also die Programme werden in MPEG-2-Format übertragen. Das ist digitale Videokompression und das wird von einem Hardware-Decoder dann gemacht. Also es ist dasselbe Verfahren wie auf einer DVD, auch wenn die Qualität nicht immer so, meistens eigentlich gar nicht so hoch wie auf der DVD ist. Und ja, es gibt dann noch verschiedene Audiosignale, wie zum Beispiel AC3. Man kann Dolby Digital wie im Kino übertragen und mit der entsprechenden Anlage anhören. Das liegt auch an der Box, am optischen Ausgang an. Und ja, für diese speziellen Bausteine muss eben für diese DVB-Hardware muss eben Treiber vorhanden sein.
Und das habt ihr dann alles gecodet hier auch für Linux und so weiter?
Ja, es waren schon ein paar Treiber da, zum Beispiel für die Frontends, für die Tuner konnten wir Teile übernehmen, weil die für die DVB-S-Karten, das sind PCI-Einsteckkarten für PCs, da gab es schon Open-Source-Treiber für Linux von Convergence und da konnten wir für die Tuner und für die Frontends einiges übernehmen.
Und für die, wo jetzt gar nichts verstanden haben, fassen wir es mal kurz zusammen. Na, McLean.
Ja gut, also im Prinzip handelt es sich, wie gesagt, um digitales Fernsehen. Ja, also mehr weiß ich jetzt dazu
auch nicht. Digitales Fernsehen ist noch ein bisschen wenig.
Ja, digitales Fernsehen ist Fernsehen in MPEG-2. Also das ist wie wenn eine DVD gesendet würde, nur eben in weniger Qualität. Und über einen Decoder wird das Ganze dann in analoges Signal umgewandelt, das der Fernseher auch darstellen kann. Oh. Und dadurch, durch diese Kompression, bekommt man auf eine Frequenz 12 Programme zum Beispiel, während man analog halt nur ein Programm drauf bekommt.
Und wie kommt ihr jetzt auf die Idee, da Linux drauf zu portieren auf die Box? Gab es da irgendwelche Einschränkungen mit der Originalsoftware oder
irgendwelche Probleme? Die Originalsoftware ist dadurch, dass die grafische Oberfläche in Java geschrieben ist und eben einige Anforderungen, was Interaktivität angeht, erfüllen muss. Also von Better Research war zum Beispiel auch vorgesehen, dass Drittanbieter-Software wie Teleshopping und so mit drauf portieren können. Die mussten da eine ordentliche API bereitstellen und daher wurde das Ganze in Java geschrieben, denke ich. Und das hat natürlich einige Geschwindigkeitsnachteile gebracht auf diesem Power-PC mit 66 MHz, weil so schnell ist er dann doch wieder nicht. Und daher dachten wir uns, ja, aber das war nicht eigentlich der Hauptgrund, sondern wir haben uns die Box halt mal aufgeschraubt, wie Hacker so sind. Wir schauen uns die Hardware halt erstmal an, die wir da gekauft haben. Beziehungsweise, wenn wir wissen, dass was Schönes drinsteckt, dann kaufen wir es uns extra. Und also mal aufgeschraubt und so angeschaut, was da denn so drinsteckt. Oh fein, ein PowerPC 823, da läuft ja eigentlich Linux drauf. Also dachten wir uns, ja, schauen wir mal, wie es mit Speicher und so aussieht. Hey, lass uns da mal Linux reinpacken. Jo, und das war so der Gedanke.
Daraus ist jetzt ein richtig großes, ausgewachsenes Projekt geworden.
Naja, es ist vielleicht nicht unbedingt so stabil, aber es war von uns auch nie irgendwie gedacht, dass wir hier eine wunderschöne Software, also von, das war auf jeden Fall nicht die Anfangsidee, sondern es war am Anfang ein Spielzeug für uns. Wir wollten da einfach mit Linux auf der Box spielen. So, ja, wir haben die Box als Spielzeug angesehen, um da mit Linux eben rumzuspielen und ein paar coole Sachen zu machen. Also zum Beispiel Doom über die Box spielen und so Geschichten. Das dann aber doch ein bisschen zu langsam war und ja.
Daraus wurde es mal ein richtiger... Es sind ein Haufen Fans inzwischen für eine Software, wie ich gelesen habe mal im Forum.
ja, es sind auch einige Kritiker da, was die Stabilität angeht. Das ist eben auf die unsere Spielereien zurückzuführen. Aber ja, nach und nach wurden dann eben DVB-Treiber dafür geschrieben. Also man konnte die D-Box dann immer mehr auch dafür benutzen, wofür sie eigentlich gedacht war, nämlich zum Fernsehschauen und nicht zum Doom-Spielen. Und ja, ich denke, mittlerweile haben wir ein sehr buntes, einen sehr bunten Status erreicht. Stabilität ist eine andere Sache, aber es wird halt überall an allen Ecken und Enden noch gefeilt und gespielt.
Da sind jetzt Hunz und Derget hier im Studio und wollen uns noch ein bisschen was über die Geschichte erzählen, wie es so zum Projekt gekommen ist eigentlich. Wie die Fortschritte waren in den Jahren, wie es jetzt gelaufen ist.
Ja, ich denke, das Ganze fing so Oktober 2000 sowas an. Also die Boxen kamen Mitte oder Ende 2000 sowas raus. Und nachdem wir uns so die Hardware angeschaut hatten und von der Hardware her klar war, dass Linux drauf laufen wird oder würde, war natürlich erstmal das Problem, wie kriegen wir Linux da drauf? Wie kriegen wir Linux da zum Booten? Weil man kann ja nicht einfach eine CD-ROM reinwerfen wie bei einem PC und Linux hochfahren und installieren. Das Ganze, wir hatten ein Netzwerkinterface, also wenn man mehrere PCs kann man über Netzwerk zusammenschließen und so eins hatte auch die D-Box 2. Darüber wurde wohl auch die Originalsoftware mit eingespielt und über dieses Interface ist es bei Unix-Systemen, das ist eine Betriebssystemklasse, zu der manche auch Linux zählen, andere wollen es nicht dazu zählen. Dieses Betriebssystem hat die Möglichkeit, sich seinen Boot-Images, also die Firmware, das Betriebssystem zum Booten, über ein spezielles Protokoll, nämlich BootP und TFTP, zu holen. Und darüber hat die Box, sie hat auch diese Requests geschickt, also sie hat nach einer Software, die sie booten soll, gefragt via Netzwerk und wenn sie keine bekommen hat, dann hat sie die Originalsoftware gebootet. Also mussten wir ihr per Netzwerk irgendwie Linux geben. Und hier war das Problem, dass uns Beta Research natürlich das Leben nicht so einfach gemacht hat. Die wollten ja nicht einfach so, dass da jetzt ein paar Hacker daherkommen und da eine eigene Software dafür schreiben bzw. eine andere draufladen. Also war die Software von Beta Research signiert. Das kann man sich vorstellen wie im richtigen Leben eine Unterschrift. Sie haben eine Unterschrift unter ihre Software geschickt und gepackt und das drauf laufende System, der Bootloader, der die Software dann bootet, der hat geprüft, ist diese Unterschrift von Beta Research auch wirklich echt. Wir hatten diese Unterschrift natürlich, die kann man nicht einfach so fälschen. Für die Leute, die sich auskennen, die Unterschrift ist eine RSA 1024 Signatur, also 1024 Bit, und das knackt man nicht einfach mal so nebenbei. Also mussten wir einen anderen Weg finden und hier kam dann der Debug-Mode ins Spiel. Also bist du
was? Ja klar, wir wussten ja gar nichts und dann kam, ich glaube es war TMB und ein Kollege von ihm auf die Idee, doch einfach den Bootloader, also quasi das wie beim PC auch das BIOS, von der Box extern auszulesen. Also die Box aufzumachen, der Bootloader ist in einem Flash, das auf der Box ist. Ja, ähnlich wie Compact Flashcards quasi sowas. Und einfach mal mit ganz kleinen Drähtchen, also man muss sich das vorstellen, das waren knapp 60 Pins. Die muss man alle...
Die waren auf 1 Zentimeter sowas zusammen. Also TMB hat da wirklich unter Mikroskop gelötet, beziehungsweise mit einem Freund zusammen.
Genau, also da... Es war schon eine heavy Arbeit, hat wohl auch etwas länger gedauert, aber irgendwann konnte man dann extern diesen Inhalt auslesen. Nur dann hatte man den Inhalt und den musste man dann erstmal analysieren, weil man konnte ja da kein Programm draus schließen, das ist das BIOS, das hatte man quasi in Maschinensprache. Und dann wurde in einem berühmten Forum ein Thread dazu gestartet, in dem dann auch verschiedene Leute sich mit Disassemblern an dieses Ausgelesene rangewagt haben und probiert haben, da irgendeine Sprache rauszufinden, warum die Box übers Netzwerk Linux nicht bootet und zu gucken, wie man das umgehen kann.
Ja, man muss hier dazu sagen, dass dieses Image, wir hatten den Bootloader in unverschlüsselter Form, den Kernel glaube ich auch, und der Rest vom Dateisystem war obscured. Also das war so eine Art Pseudo-Verschlüsselung mit einer Sequenz, die für jede Box wieder anders ist. Damit war das Ganze geXORed. Also man konnte nicht einfach so das Dateisystem anschauen, was da so für Dateis drin lagen. Das Dateisystem kann man sich vorstellen, wie wer Linux kennt oder ein Unix kennt, ein ganz normales Unix-Dateisystem ist ja Corus OS. Und an dieses Dateisystem, da wollten wir natürlich ein bisschen was drüber erfahren, aber wir konnten damals noch nicht das entschlüsseln. Also wir hatten den Original-Kernel, aber wir konnten den natürlich nicht patchen, weil diese Signatur, also diese Unterschrift, die passte nur zu einem speziellen Kernel immer. Und sobald wir was im Kernel geändert haben, stimmte die Unterschrift natürlich nicht mehr. Also konnten wir so auch nicht eigene gepatchte Kernel booten. Wir mussten einen anderen Weg finden und hier kam dann der Debug-Mode ins Spiel. Wir haben herausgefunden, dass die Box, wenn sie einen Fehler hat, das heißt, wenn sie die Boot-Prozedur nicht ordnungsgemäß ausführen kann, zum Beispiel weil die Startskripte fehlen, also der Init-Prozess und wer DOS kennt, es ist vergleichbar mit der Auto-Exec-BAT, wenn er das nicht findet, dann wirft die Box einen Fehler und geht in den Debug-Mode. Also das macht dann der Kernel, das Betriebssystem selber. Wir mussten aber den Bootloader patchen. Also mussten wir erst aufs Betriebssystem kommen. Dazu mussten wir im Prinzip durch man kann es als Denial-of-Service-Attack bezeichnen. Wobei wir das eher durch Zufall herausgefunden haben, dass diese Box, wenn sie diesen Fehler hat, dass sie dann in diesen Modus geht. Das heißt, sie akzeptiert per Netzwerk Befehle, nämlich über RSH. Und darüber konnten wir dann Befehle auf der Box ausführen. Leider war auf der Box nicht wirklich viel, was wir ausführen konnten. Und so haben wir dann irgendwann den Java-Interpreter gefunden. Also, weil die Originalsoftware ja mit Java läuft. Wir konnten auf der Box externe Verzeichnisse via NFS reinmounten. NFS ist sowas wie andere Computer in der Netzwerkumgebung unter Windows, auf denen man durchklicken kann dann. Also man konnte von dem fremden Computer Verzeichnisse in der Box einblenden. Und da haben wir dann von unseren Linux-Servern das eingeblendet, das Verzeichnis, also reingemountet. Und dann war das Problem, wie kopieren wir uns jetzt das Dateisystem raus, weil wir wollten halt mal ein Original-Dateisystem haben. Und als wir da dann den Java-Interpreter gefunden haben, haben wir zuerst mal testweise ein Hello World-Programm geschrieben. Und das war ein Wahnsinnsspaß, als wir dann Hello World Java-Programm auf der Box ausführen konnten. Weil dadurch, dass wir dieses Hello World ausführen konnten, konnten wir jedes Java-Programm im Prinzip auf der Box ausführen. Also haben wir uns ein kleines Java-Copy-Programm geschrieben. Es hat hier ein Bild gemacht, das die ganzen Dateien rauskopiert hat auf unser Verzeichnis per NFS. Und ja, so haben wir das Dateisystem dann bekommen und konnten die einzelnen Dateien anschauen. Das Problem war aber immer noch, dass wir den Bootloader nicht patchen. Den mussten wir patchen, damit der Linux bootet, weil wir für Linux keine Signatur haben. Also haben wir, nachdem wir das Betriebssystem ausgelesen hatten, einen Treiber gepatcht vom Originalbetriebssystem, den wieder zurückgelegt und ausgeführt, der dann im Bootloader ein Bit umgepatcht hat, dass die Box auch unsignierte Dateien annimmt und dann dadurch konnte Linux gebootet werden. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, Dirgit?
Ja, das war eigentlich das Elementare. Also es gab halt, also nach vielen Hex-Editieren und Disassemblieren des Bootloaders war halt irgendwann klar, es gibt da eine bestimmte Funktion, die fragt halt diese Unterschrift ab und das Ziel war einfach, diese Funktion auszuschalten. Die ersten Versuche, die TMB damals wohl auch mit einem externen Flasher getan hat, waren wirklich diese Funktion einfach zu überspringen. Zu einer späteren Zeit ist uns dann aufgefallen, dass der Bootloader selber einen Debug-Mode hat, wie es halt heutzutage auch heißt. Und wenn man die Box in den Debug-Modus schaltet, was dieses eine Bit, was man verändern musste, ermöglicht, dann lädt sie halt alles und überprüft diese Unterschrift nicht mehr.
Wie lange hat es etwa gedauert, das rauszufinden, das Ganze?
Das ging eigentlich relativ schnell, weil Oktober sowas haben wir angefangen, glaube ich. November oder so konnten wir Linux schon auf der Box booten dann.
Das war recht schnell, richtig.
Ja, und ja, wir hatten halt, also es gab mehrere Boxen, die ein paar Fehler hatten und dadurch konnten wir das Ganze dann rausfinden, weil wir eben durch diese Fehler gemerkt haben, dass es diesen Debug-Mode gibt. Den Debug-Mode im Bootloader haben wir so nicht rausgefunden. Das ist eigentlich kein Debug-Mode, sondern den Modus, den Beta Research selber intern in der Firma benutzt, um die Boxen denn einzustellen. Und danach wird dieser Modus einfach abgeschaltet. Dann ist die Box ein Produkt und lässt sich nicht mehr so leicht. Dann ist dieser Modus abgeschaltet. Und den mussten wir halt wieder reaktivieren dann.
Haben wir noch was vergessen? Weiß noch jemand was? Also,
nö.
Das hört sich echt komplett an, ja?
Hört sich gut an.
Ich denke mal, wir können den Leuten mal sagen, dass wir uns noch anrufen können. Unter 06151 87 0100, wenn es da irgendwelche Fragen gibt oder Anregungen, was wir vergessen haben. 06151 87 00100. Wir werden den Ruf auch später nochmal sagen. Geht's mal wieder mit MacLean. Er will uns das über die GUIs erzählen, über die grafischen Benutzeroberflächen.
Ja, also ich möchte euch jetzt erzählen, wie das Ganze angefangen hat, also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe irgendwann in einem Forum gelesen, dass DBox 2 jetzt mit Linux funktioniert. Ich fand es unheimlich interessant und habe daraufhin einfach eine DBox 2 gekauft. Zu der Zeit war das allerdings noch rechtes frühes Stadium, die Treiber waren gerade fertig, das heißt, man muss sich das so vorstellen, wenn man die DBox eingeschaltet hat, dann ist Linux hochgefahren und man hat dann eine Command-Line gehabt, also das heißt, Kommandozeileneingabe, da konnte man mit der Tastatur dann Befehle eingeben und sonst gab es da eigentlich nicht sonderlich viel. Wenn man dann zappen wollte, hat man eine Befehlsequenz eingegeben und dann kam halt der entsprechende Sender. Und gut, ich habe vorher noch gar nicht so groß unter Linux programmiert gehabt und ich fand das Ganze sehr interessant. Daher habe ich mich irgendwann mal dran gemacht, dafür eine grafische Oberfläche zu schreiben, dass man die DBox so benutzen kann, wie man es eigentlich gewohnt ist. Also als ganz normalen Fernsehreceiver. Und gut, das ging natürlich am Anfang alles relativ schwer, war natürlich eine Einarbeitungsphase. Und Stück für Stück hat sich daraus dann eine richtige Benutzeroberfläche entwickelt, also mit Menüs, mit EPG, also elektronischem Programmführer und allen Funktionen, die man soweit erkennt, auch von der Originalsoftware. Mittlerweile ist das Ganze eigentlich ein relativ komplettes System, das im Prinzip fast alle Funktionen der originalen Software auch ersetzen kann oder teilweise sogar etwas darüber hinausgeht. Also das Einzige, was derzeit so nicht funktioniert, sind die interaktiven Inhalte, das heißt, es gibt MHP. Das sind also im Prinzip Java-Anwendungen, die von den verschiedenen Providern gesendet werden. Zum Beispiel auch von Premiere, die können derzeit nicht verwendet werden. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, ein vollständiges System.
Und es läuft inzwischen recht stabil, oder? Wie weit ist das?
Ja, also die Stabilität, die wechselt natürlich immer. Also wir sind nicht unbedingt direkt darauf raus, für die End-User oder für die Benutzer da endgültige Software zu liefern, sondern wir spielen natürlich selber und optimieren an dem Ganzen. Also teilweise ist die Stabilität sehr gut, teilweise gibt es natürlich auch Probleme. Derzeitig macht so der Transponder-Scan, also das Suchen von Programmen, etwas Probleme, aber ansonsten kann man die Software wirklich sehr gut benutzen und es funktioniert eigentlich auch alles.
Es gibt ja mehrere Oberflächen für die Box von Linux.
Ja, es gibt insgesamt drei Oberflächen. Es gibt da LKs, Enigma und halt Neutrino. Neutrino, da entwickle ich dran, die zwei anderen Oberflächen. Das machen andere Entwickler, die orientieren sich natürlich alle an anderen Standards und anderen Bedienerkonzepten. Also LKs, wie der Name schon sagt, die Trekkies, die kennen sich da aus, ist halt auf das Star Trek-System etwas optimiert. Und Enigma, ja gut, verfolgt halt andere Ziele.
Was ist in Enigma besonders?
Enigma hat einen sehr guten programminternen Aufbau und ja, es läuft im Prinzip sehr, sehr stabil, muss man sagen. Es hat dafür noch nicht so viele Funktionen.
Die anderen nicht? Die anderen Oberflächen?
Naja, also ich kann natürlich hauptsächlich von Neutrino sprechen, also es läuft meistens stabil,
ja. Naja. Hauptsache, meistens stabil. Solange stabil läuft als die Originalsoftware.
Ja, das tut sie eigentlich schon.
Ja. So, was gibt es denn jetzt noch zu reden über die GUIs?
Ja, also über die GUIs muss man halt sagen, es gibt offizielle Images. Das heißt also, fertig vorbereitete Distributionen im Prinzip, die man sich auf die D-Box aufspielen kann. Das sind dann meistens zwei der Oberflächen drauf, also Enigma und Neutrino. Alle drei passen nicht in den kleinen Speicher der D-Box. Und man kann dann beide probieren und kann sich im Prinzip die Lieblingsoberfläche aussuchen, was natürlich vom persönlichen Geschmack abhängig ist.
Es geht jetzt um die Features in der Software. Also, redet mal ein bisschen.
Also, natürlich hat das natürlich sehr große Vorteile, wenn man jetzt eigene Software auf so eine Box machen kann. Man kann dann Erweiterungen reinmachen, die so in normaler Software normal nicht vorhanden ist. Zum Beispiel gibt es jetzt bei uns einen Webbrowser. Das heißt, Premiere hat irgendwann angefangen, für Mails eine Tastatur auszuliefern, eine Infrarot-Tastatur, passend zu der D-Box. Und da das natürlich ganz sehr praktisch ist, haben wir uns irgendwann dran gemacht, einen Webbrowser zu schreiben für die D-Box. Das heißt, man kann das jetzt als richtigen PC eigentlich benutzen, dieses Gerät. Dann des Weiteren, als weitere Erweiterung, gibt es dann zum Beispiel E-Mail-Notifier oder Reader. Das heißt, man kann dann also gucken, während man auf dem Fernseher ganz normal guckt, ob dann E-Mails reingekommen sind. Und natürlich eine sehr praktische Sache. Dann zu den weiteren Vorteilen von der D-Box und der Software von uns ist zum Beispiel, dass man digital aufnehmen kann. Das heißt, über Netzwerk werden die Daten gestreamt auf den PC und werden da in digitaler Form in MPEG 2, wie es im Prinzip vom Satellit runterkommt, werden direkt gespeichert, also ohne jeden Verlust. Und wir arbeiten gerade noch dran, dass man auch diese aufgenommenen Daten wieder zur D-Box zurückspielen kann. Das heißt also dann wieder angucken kann. Das ist aber gerade in Arbeit.
Ja, ein schönes Feature war auch, also viele erinnern sich vielleicht noch dran, es gab ganz vor einem Jahr oder so auf NBC in der Austastlücke ja Radio MP3 und da wir die D-Box hatten und damit auch da perfekten digitalen Empfang, haben wir dann dafür einen perfekten Empfänger geschrieben, der die MP3s ohne Fehler auf Festplatte geschrieben hat.
Alles perfekt?
Der war, glaube ich, perfekt. Der hat einwandfrei funktioniert. Das Dumme war, zwei Tage nachdem er fertig war, wurde Radio MP3 eingestellt. Aber inzwischen gibt es da ja Nachfolger von, aber da wissen wir gar nicht, ob der jetzt damit auch noch zusammenarbeitet. Ja, dann, wie McLean schon sagte, es gab ein Keyboard von Premiere, das wohl auch einige Leute schnell ergattern konnten, bevor die Auslieferung wieder eingestellt wurde. Da gibt es auch so schöne Features, wie dass man eine Linux-Konsole auf dem Fernseher hat, mit solchen Features wie halb durchsichtig überm Fernsehbild und ja, also das sind auch schöne Spielereien, wo man dann seine E-Mails auch im normalen E-Mail-Client lesen kann mit Pine oder so. Ja, dann Spiele hatten wir noch.
Genau, also zum Thema Spiele. Es gibt solche kleine Spielchen, die sind integriert in die Software, sind zum Beispiel Pac-Man, Tetris, was man so kennt. Und das ist manchmal auch ganz nett, in zum Beispiel einer Werbepause da ein bisschen zu spielen. Man sieht dann teilweise nebenher in so einem kleinen Bild, sieht man dann, wann dann wieder das normale Programm anfängt, dann kann man dann wieder aufhören. Es gibt dann sogar einen Gameboy-Emulator, den man benutzen kann, oder einen C64-Emulator. Also ist die Spieleauswahl eigentlich dann recht groß.
Wobei, mit der Fernbedienung macht es keinen Spaß, Diana Sisters zu spielen. Aber dafür gibt es ja die Premiere-Tastatur.
Premiere, das hat einen Joystick dran, oder wie?
Sie hat eine Maus.
Das ist eine Maus, ah ja. Ich hab leider keine mehr gekriegt.
Ja, es gab auch nur sehr wenige, leider.
Ich habe einen Tag zu spät angerufen, haben sie gemeint.
Na klar. Also ich denke, vielleicht wird sie irgendwann wieder ausgeliefert, wäre natürlich sehr praktisch für uns, weil normale IR-Tastaturen funktionieren leider nicht an der D-Box. Die Premiere Tastatur sendet leider andere Signale, die nicht dem Standard entsprechen. Deswegen kann man keine andere benutzen.
Was haben wir noch für Features drin? Wir haben einen Videotext-Decoder inzwischen auch eingebaut.
Ja, also für Fernseher, die selber keinen Videotext können, haben wir jetzt einen Videotext-Decoder. Das heißt, es wird in der D-Box selber wird das Bild gerendert, also die Darstellung mit den ganzen Texten und Zeilen. Die Informationen werden auch gepuffert, also im Prinzip, wie man es ganz normal vom Fernseher kennt. Nur halt so, dass man es nicht im Fernseher haben muss, sondern auch uralte Fernseher im Prinzip damit funktionieren. Eine sehr praktische Sache dann natürlich.
Fand ich auch, weil mein Fernseher kann es zum Beispiel nicht darstellen als ein RGB-Signal.
Richtig, also meiner kann das allgemein nicht, viel zu alt dafür. Ja.
So, haben wir noch irgendwelche Features, die wir vergessen haben?
Ja, im Allgemeinen, man kann sich eigentlich alles einbauen. Ich meine, auf der D-Box, sie ist ein richtiger Computer, es läuft Linux drauf und... Ein
richtiges Betriebssystem.
Genau, und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, kann sich da auch vollkommen frei einbringen und sich eigene Sachen schreiben. Also, ach ja, eine wichtige Sache. Man kann die D-Box auch als DSL-Router nehmen. Und sofern wir es irgendwann mal hinkriegen, die D-Box hat ja auch ein eingebautes Modem.
Was die alles hat.
Ja, und ein 56K-Modem sogar. Und wenn wir das irgendwann hinbekommen, könnte man die D-Box auch als Modem-Router benutzen. Alles, was halt ein normaler PC kann, im Endeffekt. Wir haben ein Modem, serielle Schnittstelle haben wir auch. Wir haben Netzwerk, Grafikausgabe.
Keyboard.
Genau.
Ja, was man vielleicht noch erwähnen muss, die gesamte Software, die wir geschrieben haben, die steht im Source Code zur Verfügung. Das heißt, jeder kann die Software runterladen und auch die Sourcen dazu, kann sie verändern, kann sie erweitern und ja, kann halt die Neuigkeiten mit uns teilen.
Das sind die Leute natürlich auch aufgerufen.
Natürlich.
Wir können unsere Projekt-Homepage durchgeben.
Ja, das ist dbox2.lxi.de.
Mit HTTP vorne dran.
Ja, okay, ja. Klar.
So, dann können wir ein bisschen weiterreden.
Also, ich wollte noch...
Das ganze Projekt war.
Okay, also ich wollte noch erzählen, wie sich das Projekt entwickelt hat. Also, wo ich angefangen habe, da war es ungefähr 5 aktive Entwickler. Das Ganze hat sich jetzt natürlich sehr gesteigert. Jetzt sind wir ungefähr 30 Entwickler. Es sind natürlich welche gekommen, welche gegangen. Daher, die Zahl ist eigentlich gar nicht schlecht. Es gab am Anfang eigentlich gar keine große Benutzer, sondern nur Entwickler. Mittlerweile haben wir ein Forum und haben da ungefähr 3500 angemeldete Personen, die dann natürlich auch das Ganze benutzen. Ich denke, Benutzer sind es insgesamt natürlich wohl mehr, wie im Forum angemeldet sind.
Hier kommt ein Mikrofon. Schlag mal ein bisschen wie ein Kabel. Ah, danke, passt.
Ist es weg?
Jetzt ist es weg, ja.
Okay, alles klar. Also Benutzer werden es natürlich mehr sein. Und es ist eine sehr, sehr gute Gemeinschaft von Entwicklern. Wir haben ein CVS, also ein Versionsverwaltungssystem. Da kann dann jeder, der entwickeln möchte, kann da seine Änderungen einchecken und auch die Änderungen von anderen Entwicklern wieder abfragen. Und es funktioniert also alles im Prinzip sehr, sehr gut.
Ihr wollt noch was erzählen über, ja, wie das Ganze abläuft bei uns? Wie man so wie Mitentwickler werden kann?
Also Mitentwickler werden ist eigentlich relativ einfach. Die Entwickler treffen sich eigentlich immer im IRC, also Internet Relay Chat. Da kommt man einfach mal in den Kanal rein, spricht vielleicht mal einen Entwickler an und dann kann man Vorschläge machen oder sich auch einfach unterhalten, was man verbessern könnte, eigene Sources liefern. Und wenn sich das Ganze dann interessant anhört, dann bekommt man einen Account beim CVS-Server von Berlioz und dann kann man eigene Änderungen einchecken und kann da voll arbeiten als Entwickler.
Ja, wobei es hier so ist, dass keiner irgendwie gezwungen wird, was zu machen, sondern jeder macht eigentlich das, was ihm Spaß macht. Man kann natürlich auf Vorschläge und besondere Feature-Requests und so eingehen, man muss aber nicht. Also wir machen das Ganze eben nur als Hobby und zum Zeitvertreib und daher machen wir, was wir wollen eigentlich. Und ja, wenn sich was interessant anhört, dann greift man Vorschläge aber schon mal auf. Wobei man hier sagen muss, dass im IRC gibt es 2 Channels. Zum einen den Raute D-Box 2 Channel, der ist für die Enduser gedacht, und Raute D-Box 2 DEV für die Developer. Und das Forum ist auch über dbox2.lxi.de, also http://dbox2.lxi.de, da ist das auch verlinkt. Und da wird einem dann schon geholfen, meistens.
Meistens, oder?
Ja, es sind halt manche, manchmal sind so Standardfragen wie, wie führe ich ein Programm auf der D-Box aus? Da wollen wir uns halt nicht damit rumschlagen.
Ja, das ist klar, ja.
Weil da gibt es 3000 Leute, die noch nie ein Linux bedient haben und die jetzt da damit rumspielen wollen auf ihrer D-Box. Und das kann man gar nicht machen, dass wir da allen individuell Support geben. Dazu gibt es auch genug Einsteiger-Manuals generell zu Linux im Internet, die sich diese Leute eben vorher durchlesen könnten, bevor es uns Fragen stellen, wie sie ein Programm ausführen oder so.
Dazu haben wir auch ein Forum mit Suchfunktionen und so weiter, also es sollte eigentlich kein Problem sein, sowas rauszufinden. Wir können die Adresse vom Forum nochmal durchgeben.
Ja, dbox2.exe.de, da ist eigentlich alles andere verlinkt. Ja.
Wie schreibt man das? Das hört sich irgendwie kompliziert an.
Dbox wie dbox2, dann ein Punkt, dann elxsi.de.
Ganz einfach.
Ohne www davor.
Das ist wichtig, genau. Wir haben hier einen Anrufer, den Daniel aus der Nähe von Düsseldorf. Den schalte ich jetzt mal drauf. Der wollte jetzt was mit dem Team reden. Ja, machen wir mal. Hallo Daniel, bist du da?
Jo, bin ich.
Ja.
Hallöchen erstmal an alle.
Ja, servus.
Nette Sendung.
Danke, danke.
Du hörst uns im Internet, oder wie?
Ich höre über Internet, richtig.
Funktioniert auch einwandfrei.
So wie so ziemlich der gesamte Channel im Moment.
Echt?
Von dem ich erstmal so stellvertretend einen dicken Gruß ausrichte.
Ja, super.
Und dem McLean soll ich sagen vom MTB-Desk, du solltest dein Handy mal anmachen.
Nein, das ist absichtlich aus. Ich bin hier im Sender und hier sind natürlich Handys nicht erlaubt.
War ein Witz.
Okay.
Egal. Ja, meine Frage zu der Geschichte hat an sich nicht viel mit dem System zu tun, aber mich würde mal interessieren, was sagt Beta Research zu der Geschichte? Habt ihr da überhaupt mal irgendein Feedback von denen bekommen?
Ja, also wir haben schon gewisse Kontakte mit Beta Research, die finden das Projekt sehr interessant, sehr spannend und im Prinzip, wir tun ihnen eigentlich nicht weh, sie uns auch nicht, deswegen ist eigentlich eine gute Koexistenz sozusagen.
Was ich halt sehr witzig fand, ist, dass selbst die Hotline mir zu dieser Software geraten hat.
Na, echt?
Ja.
Das ist natürlich sehr erfreulich.
Ich habe da mal angerufen, habe mich dann so ein bisschen pseudomäßig beschwert, wie lahm das wäre. Und dann meinte der so etwas drucksend, ja, es gibt da so eine Software im Internet, gucken Sie doch mal da und da.
Das fände ich jetzt mal interessant,
ja. Das ist interessant, ja.
Auch sehr interessant.
Das ist cool, das ist wahr.
Da muss man echt mal nachfragen.
Das wusste ich jetzt natürlich auch noch nicht, aber natürlich sehr erfreulich, wenn das gut bekannt ist.
Und was sagt der Chat so nebenbei?
Der Chat ist sich im Moment hier natürlich ein bisschen am Besicken, sag ich mal, dafür, dass ich telefoniere. Weil bisher kam ja nichts irgendwie mit Telefon, was mich ein bisschen gewundert hat.
Ja, mich auch irgendwie, aber hat sich wohl keiner getraut.
Genau, das war jetzt einfach mal durch.
Ja. Vielleicht war es an manchen Stellen auch etwas zu technisch oder ich weiß es auch.
Nö, ich fand das eigentlich sehr gut. Ich fand, ja gut, wie will man BootP jemandem erklären, der keine Ahnung von sowas hat, ne?
Ja, richtig.
Dürfte ein bisschen kompliziert werden. Ja gut, dann würde ich sagen, macht weiter so. Gutes Projekt und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, alles klar, du darfst auch gespannt sein. Danke für deinen Anruf.
Ja.
Alles klar.
So, dann wollten wir noch was reden.
Ja, also ich wollte noch schön was erzählen über die Images. Es gibt da die Möglichkeit, diese Images immer aktuell zu halten, also up to date. Und irgendwann kam dann eine Funktion raus, dass man sowas übers Internet machen kann.
Um was für Images geht's da überhaupt?
Also die Images. Also die Images sind Abzüge, also im Prinzip der Firmware, der Software, wie sie in das Flash der Box eingespielt wird. Also Neutrino, die Oberflächen, Unix, alles ist da drin schon in fertiger Weise, also kein Source Code, sondern Binaries. Die Images sind natürlich dann für die End-User gedacht oder für die Benutzer, die halt nicht groß damit entwickeln wollen, sondern die D-Box nur ganz normal benutzen möchten. Die gehen einfach her, spielen dieses Image einfach ein in die Box, dann können sie die Box ganz normal benutzen wie einen ganz normalen Digitalreceiver. Und da es natürlich relativ schnell bei uns Updates oder Neuigkeiten gibt oder auch vielleicht, falls mal Probleme auftreten, irgendwelche Bugfixes, gibt es da die Internet-Update-Funktion. Da geht man also einfach her, schließt die Box an einen Router oder PC an, dass man halt eine Internetanbindung hat. Und dann kann man auf Knopfdruck in Neutrino kann man dann das Image updaten. Das dauert dann, je nach Internetanwendung oder Anbindung eher, dauert es dann ein paar Minuten, bis das neue Image heruntergeladen ist. Und dann nach ungefähr 2 Minuten wurde das Ganze geflasht, die D-Box wird dann resettet und schon hat man dann die neue Software auf dem System.
Das klingt ja irgendwie recht einfach.
Ja, das ist auch sehr anwenderfreundlich geworden.
End-User-freundlich.
Richtig.
Sozusagen.
Genau, ja.
Ja, dazu hatten wir auch früher schon mal Ideen. Also normale Receiver updaten sich ja auch über Satellit. Und mal schauen, vielleicht bekommen wir doch irgendwann mal auf irgendeinem kleinen Satelliten irgendwo einen kleinen Transponder. Und dann wird es vielleicht irgendwann auch sowas geben.
Hat er irgendeine Beziehung hin zu Satellitenbetreibern oder wie?
Ja, es gibt ja noch andere Projekte, die mit unserem zusammenhängen und Zukunftsprojekte, dazu kommen wir ja später nochmal. Mhm. Und da haben sich auch durch die ganze Arbeit durchaus Kontakte geknüpft, denke ich mal.
Das klingt ja schon mal interessant.
Ja.
Dann lassen wir mal uns überraschen, was noch auf uns zukommt mit dem Projekt. Jetzt wollten wir uns noch was über die Zukunft des Projekts und angelehnter Projekte sagen, genau.
Ja, zuerst mal will ich von allen hier anwesenden Developern, alle, die sich in D-Box 2 Channels im IRC befinden, grüßen. Und ja, dann labern mal wir.
Die Friends hoffentlich auch.
Ja, genau. Und ja, dann ein bisschen was zur Zukunft. Also was man bei der D-Box halt irgendwann merkt, ist, dass man an die Grenzen der Hardware stößt. Es ist zum Beispiel, dass der Gameboy-Emulator nicht gerade so performt oder dass Doom nicht allzu spielbar ist und dass man zum Beispiel über diese 10 Megabit Ethernet nicht alle Programme ordentlich aufnehmen kann, weil die zum Teil mehr Bitbreite haben. Gerade wenn man AC3 zum Beispiel noch parallel mit dazu aufnehmen will. Und dadurch, dass wir die Software für die D-Box 2 geschrieben haben. Das haben natürlich auch ein paar Boxenhersteller mitbekommen. Und ein Boxenhersteller ist dadurch auf ein paar von uns zugetreten, also TMB und mich zum Beispiel, und hat gefragt, ob wir nicht für eine Box mit besserer Hardware denn unsere Software mit anpassen wollen, dass sie da auch läuft. Und die Software bleibt deswegen trotzdem Open Source natürlich. Und ja, das machen wir jetzt auch. Also die Box nennt sich Dreambox. Also die soll unsere Developer-Träume irgendwie erfüllen. Und die Special Features dieser Box sind, dass sie IDE drinnen hat. Also man kann eine Platte einbauen, eine Harddisk. Und sie hat außerdem USB dran und 100 Megabit Ethernet. Das heißt, man hat bei Rausstreamen keine Probleme mehr. Man kann an USB alles Mögliche anschließen, zum Beispiel Keyboard, Maus, Digitalkamera und so. Und außerdem kann man auf die Platte direkt aufnehmen. Das heißt, man kann die Filme direkt auf die Platte aufnehmen und von der Platte nachher wieder anschauen. Außerdem, was bei der D-Box 2 vielleicht einige vermisst haben, ist ein CI-Steckplatz. Wir haben ja auf der D-Box 2 nur ein Kryptosystem, nämlich nur das für Premiere. Es gibt aber auch ausländische Pay-TV-Anbieter, die manche vielleicht auch sehen wollen, weil sie vielleicht nicht Deutsche sind. Und dafür gab es mit der D-Box 2 keine Möglichkeit, weil die fest auf das System von Premiere abgestimmt war. Und diese Box hat eben einen CI-Steckplatz, dass man mit einem Modul fremde Anbieter auch schauen kann. Also das ist damit möglich. Und ja, wir haben außerdem mehr RAM drin und einen 350 MIPS Prozessor von IBM, einen PowerPC 405. Und damit kann man einiges machen.
Da scheint es noch was zu erwarten jetzt in der nächsten Zeit, würde ich mal sagen.
Ja, doch.
Also wann wird denn die vorgestellt, die Box, also öffentlich?
Sie wird auf der Mediacast in London vorgestellt. Am IBM-Stand wird die zu sehen sein. Im Internet ist die Mediacast unter www.mediacast.co.uk, also .co.uk. Da ist die Messe vom 21. Mai, glaube ich, bis 25. oder so, genau weiß ich es jetzt nicht. Aber wir werden da die Dreambox vorstellen.
Das hört sich schon mal interessant an. Ab wann wird die schätzungsweise im Handel sein?
Noch dieses Jahr haben wir
angefangen. Noch dieses Jahr, das ist ja schon mal ein Zeitpunkt. Das sind also die Zukunftsaussichten der Dreambox. Und ist noch was im Projekt geplant, also im D-Box 2 Projekt?
Ja, daran wird so weiterentwickelt, wer Lust hat. Also zurzeit bis zur Messe haben wir natürlich hauptsächlich mit der Dreambox noch ein bisschen zu tun. Und aber wir versuchen das Ganze natürlich schon abwärtskompatibel zu halten. Wobei natürlich nur nicht jeder D-Box 2 Entwickler jetzt bei der Dreambox mitmacht. Das können die natürlich, weil es genauso Open Source Projekt wird. Aber sie müssen nicht. Also die D-Box 2 stirbt deswegen nicht aus. Es bleibt alles Open Source und man kann die D-Box 2 genauso benutzen. Nur halt so Sachen, die wirklich Spezialhardware erfordern, für die braucht man dann halt die Dreambox.
Das hört sich aber schon mal auf jeden Fall interessant an. Gibt es da irgendwelche Infos im Internet schon, oder?
Wir sind zurzeit dabei, die Infos zu erstellen, auch für die Messe und so. Auf der Website kann man unter www.dream-multimedia-tv.de werden die dann verfügbar sein. Die Website ist aber jetzt noch nicht, also die Dreambox-Informationen sind noch nicht drauf.
Na, dann werden wir mal sehen. Irgendwie sind mir jetzt gerade die ganzen Mitentwickler hier aus dem Raum geflüchtet.
Ja, die sind irgendwie weg.
Wo sind sie denn hin? Sie hocken gleich draußen auf dem Sofa und trinken irgendwie Mate. Ist denen irgendwas eingefallen so?
Ja, die hatten wohl irgendeine Idee und jetzt hacken sie da schon wieder in ihrer D-Box rum.
Das können sie sich gar nicht verabschieden. Schade eigentlich.
Tja.
Ja, macht ja nichts. Dann nenne ich jetzt nochmal die URL, wo man alles über das Projekt findet, verlinkt und so weiter. Das ist die http://dbox2.elxsi.de. dbox2.elxsi.de. Da findet man alles über das Projekt. Und über das Chaos Radio findet ihr alles morgen wieder, schätzungsweise, weil die Seite ist gerade irgendwie halbwegs down. Auf der http://radio.at.tent.at. Oh, da ist noch ein Willi, der will uns noch was sagen.
Ja, also ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gemacht, außer ein bisschen gelernt. Und wir haben einen kompletten Mitschnitt als MP3. in ein bisschen besserer Qualität als vom Stream her, der jetzt da durchs Netz lief. Das werde ich dann irgendwann gegen Wochenende mal ins Netz stellen. Ob es eine feste URL gibt, weiß ich noch nicht. Muss mal schauen. Wir werden das irgendwo ins Forum posten.
Werde ich auf jeden Fall auf die Homepage von unserem Chaos Radio stellen.
Da sowieso. Und wahrscheinlich verteilen wir es per E-Donkey, weil dann ist es einfacher und besser und dann verteilt sich von alleine.
Okay. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hiermit. Jetzt geht's weiter mit dem deutsch-türkisch-kurdischen Magazin auf Radio Darmstadt. Und wir sind einen Monat wieder on air. Wieder von Mittwoch auf Donnerstag, der erste Monat. Von 0 bis 2 Uhr mit dem Chaos Radio. Mit mir und dem Makrotron.
Ja.
Und das Thema ist wahrscheinlich, wissen wir noch nicht, entweder Voice-over IP oder klassische Computer. Gute Nacht Darmstadt, gute Nacht Welt, gute Nacht Stream. Tschüssle.